Der Text, den wir gerade eben gehört haben, ist ja ein äußerst bekannter Text. Steht in Jesaja und als Gemeinde lesen wir jetzt in der Adventszeit, lesen wir das Jesaja-Buch oder Teile zumindest ab Kapitel 40. Und herzliche Einladung, da mitzumachen. Unter der Woche in der persönlichen Bibellese den Jesaja zu lesen. Die Textstellen, die sind auch in der neuen Gemeindezeitung abgedruckt. Wenn man das Jesaja-Buch von vorne an durchliest, dann merkt man, irgendwie ist es gar nicht so leicht, so einen einzigen roten Faden zu finden. In den ersten 39 Kapiteln, da sagt Gott seinem Volk ganz schön die Meinung, weil sie seine Wege verlassen haben, weil sie selbst meinten zu wissen, was gut für sie ist, und Gott, der kündigt Strafe an, um sie wieder zurück zu sich zu bringen. Und dann in Kapitel 40, da kommt so eine Zäsur. Auf einmal klingt das ganz anders. Die ersten Worte sind, tröstet, tröstet mein Volk. Abrupter Wechsel. Wie kommt der? Es ist so, da sind sich die allermeisten Theologen einig, dass das Buch Jesaja nicht aus einer einzigen Feder stammt, sondern mindestens aus zwei. Das heißt, wir haben zwei Autoren, die zu unterschiedlichen Zeiten ihren Teil aufgeschrieben haben. Und die ersten 39 Kapitel, die wurden so circa um das Jahr 800 vor Christus aufgeschrieben. Und der Deutero-Jesaja, der zweite Teil, der entstand so circa 550 vor Christus. Und zu der Zeit, da befand sich das Volk Israel, beziehungsweise große Teile davon, im babylonischen Exil. Und ihnen geht's nicht gut. Sie sehen sich zurück in ihre Heimat. Sie sehen sich zurück zum Tempel. Der Ort, in dem sie Gott begegnen können. In dieser Zeit entsteht dieser zweite Jesaja-Block. Und da geht es darum, dass Gott seinem Volk Trost zuspricht. Dass er ihnen in ihrer Verzweiflung, in ihrer Hoffnungslosigkeit neue Hoffnung schenkt. Mitten in diesen Hoffnungstexten, da finden sich jetzt vier Gottesknechtslieder. So werden die genannt. Es sind vier Lieder. Und unser Predigttext, Jesaja 42, 1-9, das ist der erste. Und um diese vier Lieder, da rankt sich ein wirklich endloser theologischer Disput, wie die denn jetzt bitteschön zu verstehen sind. Wer ist das? Wie ist das gemeint? Wie kann man sich das vorstellen? Endlose Bücher, unzählige Schriften dazu. Keiner weiß, wie es wirklich ist, aber heute Morgen sage ich es euch. Nein, das nicht. Ich sage euch aber, was Gott mir in der Vorbereitung durch sein Wort gesagt. Und ich hoffe, dass er auch schafft, zu euch durch mich zu reden. Die Kernfrage, die war und ist, um wen geht es in diesem Text eigentlich? Wer ist dieser sogenannte Gottesknecht? Mein Hauptpunkt ist, dass dieser Text ein mehrschichtiger, ein vielschichtiger Text ist. Er hat mindestens drei Dimensionen. Diese Prophetie, dass Gott sagt, Achtung, es wird einer kommen und der wird das Recht aufrichten. Der wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Der wird das abgeknickte Rohr nicht abbrechen. Das hat, oder diese Prophetie, die hat mindestens drei Erfüllungsstufen. Die erste Erfüllung, die findet sich in dem Perserkönig Kyros. Der besiegt nämlich die Babylonier und ermöglicht dem Volk Israel, denen, die verschleppt waren, denen ermöglicht er eine Heimkehr nach Jerusalem. In den Kapiteln vor und nach, Kapitel 42, nach unserem Text, da wird Kyros, dieser Perserkönig, eindeutig identifiziert. Und für die Israeliten damals war das unglaublich. Sie haben sich nämlich exakt so gefühlt, wie das hier in diesen Bildern beschrieben ist. Sie haben sich gefühlt wie ein abgeknicktes Schilfrohr, das von allein nicht mehr die Kraft hat, sich aufzurichten. Das stand mal aufrecht, ja, aber das waren auch bessere Zeiten. Jetzt ist es abgeknickt, gebrochen, am Ende. Und es braucht Input von außen. Sie haben sich gefühlt wie dieser glimmende Docht, keine helle Flamme, kein loderndes Feuer, maximal noch so ein bisschen Restwärme. Aber nicht genug, um wieder Feuer zu fangen. Sie brauchen Hilfe. Und zwar ganz dringend. Und dann kommt Gott. Ihr Gott. Und er kündigt an, dass er zu ihren Gunsten handeln wird. Und das, indem er einen Ausländer, einen fremden Herrscher dazu gebraucht, den dazu bringt, sie zu befreien. Was Gott ihnen da zu verstehen gibt, das ist nicht weniger als Folgendes. Egal, was passiert auf dieser Welt, an mir geht nichts vorbei. Und ich kann handeln, selbst durch fremde Könige hindurch, die an sich mit mir gar nichts am Hut haben. Ganz egal, wie gottverlassen ihr euch gerade fühlen mögt. Ich habe euch nicht vergessen. Ich handle für euch durch Kyros. Das ist ein toller Text. Hat aber mit uns und dem ersten Advent erstmal relativ wenig zu tun. Es ging ja um eine konkrete historische Situation 550 vor Christus. Und da komme ich zum zweiten Schritt oder zur zweiten Schicht dieser Prophezeiung. Denn das, was da über diesen Knecht ausgesagt wird, das ist ja von einem Menschen und sei es der König Kyros niemals zu erfüllen. Das bedeutet, ein Teil dieser Prophezeiung ist in Kyros noch nicht in Erfüllung gegangen. Ein Teil steht noch aus. Kyros hat keinen neuen Bund zwischen den Menschen und Gott aufgerichtet. Er hat nicht das Recht bis an die Enden der Erde gebracht. Da fehlt noch was. Und da kommt Advent, da kommt Weihnachten ins Spiel. Laut Matthäus, einer der vier Evangelisten aus dem Neuen Testament, der über das Leben Jesu schreibt, steckt hinter diesem Gottesknecht noch ein anderer außer Kyros. Und zwar Jesus. Es ist so, Jesus heilt an einem Sabbat. Es droht mal wieder Ärger, weil man das damals nicht so gemacht hat, am Sabbat zu heiligen, zumindest nicht als frommer Mensch. Sabbat war Ruhetag. Und Jesus ahnt, oh, es könnte wieder Ärger geben und er geht weg. Die Leute, die folgen ihm. Jesus heilt weiter und dann heißt es da Folgendes. Viele Menschen folgten ihm, er heilte alle Kranken, verbot ihnen aber nachdrücklich öffentlich von ihm zu reden. Damit sollte in Erfüllung gehen, was der Prophet Jesaja angekündigt hatte. Jetzt kommt's, hier ist mein Bevollmächtiger, ihn habe ich erwählt, ihm gilt meine Liebe, an ihm habe ich Freude und so weiter. Und dann wird diese ganze Jesaja-Prophetie mehr oder weniger identisch zitiert. In diesem Text wird nicht zu 100% deutlich, ob Jesus selbst die Erklärung im Sinn hat, dass er also gesagt hat, ich handle so, damit es sich erfüllt, was geschrieben steht, oder ob Matthäus Jesu Handeln in Bezug auf Jesaja 42 interpretiert. Schlussendlich ist das auch gar nicht so wichtig. Wahrscheinlicher ist die zweite Sache. Klar ist, Matthäus, der unterstellt zumindest Jesus eine Identifikation mit diesem Gottesknecht. Im Neuen Testament gibt es noch mehrere solche Verweise, auch in Bezug auf diese anderen Lieder. Zum Beispiel der Kämmerer, der nicht versteht, als er in dieser Jesaja-Rolle liest und fragt, wer ist das? Ist das Jesaja? Ist das Elia? Wer ist das? Und Philippus, der ihm das dann erklärt, dass Jesus damit gemeint ist. Und es stimmt. Jesus ist da tatsächlich mit gemeint. Das ist die zweite Dimension unseres Textes. In Jesus hat sich diese Prophezeiung erfüllt. In einem viel, viel größeren Maß, als das mit Kyros möglich war. Jesus war, so wie wir es gerade eben gesungen haben, Mensch, aber auch Gott. Und da ist dann natürlich auch mehr drin. Wenn ich sage, in Jesus ist diese Prophezeiung aus Jesaja 42 in Erfüllung gegangen, dann würde ich jetzt gerne mal mit euch schauen, was hat Jesus denn da eigentlich erfüllt? Um was geht es denn in dem Gottesknechtslied genau? In den ersten vier Versen, da wird sozusagen das generelle Programm, der Auftrag für den Auserwählten festgelegt. Und da fällt auf, ein Wort kommt immer wieder vor. Und das ist das Wort Recht. Ich habe es hier mal markiert. Dreimal tritt hier das Recht auf. Eigentlich noch steht es noch in den Verordnungen, steht es im Hebräischen auch mit drin. Es geht um Recht, es geht um Gerechtigkeit. Und das Wort, das da im Hebräischen steht, das ist extrem bedeutungsschwanger. Es hat ganz, ganz viele verschiedene Bedeutungen. Und das Wort wird zum Beispiel verwendet für, wenn man davon ausdrücken will, jemand hat ein Urteil gesprochen, ein Richter hat ein Urteil gesprochen. Oder es wird ausgedrückt, wenn man einen rechtlichen Erlass ergehen lässt. Es wird verwandt für ein göttliches Urteil, das gesprochen wird. Es geht Es kommt vor, wenn es um religiöse und zivile Rechtsprechung, um Regierung geht und so weiter und so fort. Ganz, ganz vielschichtig. Wenn man das alles zusammennimmt, insgesamt drückt dieses Wort eine Sache aus. Und das ist, es geht um eine allumfassende Rechtsordnung, um ein universales Recht. Es geht nicht um irgendwelche rechtlichen Einzelfälle, sondern alle, wirklich alle Aspekte, die wir nur denken können, die sollen in das richtige Verhältnis gebracht werden. Sowohl zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mensch und Welt, als auch zwischen Mensch und Gott. Das beinhaltet die moralische Dimension, die ethische, die religiöse, die politische, soziale, ökonomische. Einfach rundum. Rundum soll dieser Gottesknecht alles ins rechte Verhältnis bringen. Und das ist phänomenal, weil es Folgendes bedeutet. Gott ist für sein Volk. Gott ist für uns. Gott ist für das Leben. Gott ist für diese Welt, nicht dagegen. Er will es uns nicht schwer machen, sondern mit allem, was er tut, was er sagt, was er fordert, wie er handelt, hinter all dem steckt die simple Aussage, ich bin für dich. Ich bin für diese Welt. Und ganz besonders für die Schwachen dieser Welt. Für die von euch, die sich gerade vorkommen wie dieses Bild, wie so ein abgeknicktes Schilfrohr, die sagen, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch Verbindung zu den Wurzeln habe, ob ich überhaupt noch da angeschlossen bin, ob da überhaupt noch ein bisschen Leben zu mir durchfließen kann. Da sagt Gott, und ich bin für dich. Ich will gerade dich will ich aufrichten. Gerade um dich geht's mir. Für die von euch, die sich vorkommen wie so ein ganz, ganz kleines Licht, wie ein glimmender Docht, die auch nicht wissen, wie das gehen konnte. Auf einmal war das Feuer weg, auf einmal sitzt man im Dunkeln. Man sieht nicht, wo von irgendwoher noch ein Licht herkommen sollte. Wenn es dir so geht, dann lass dir heute gesagt sein, nicht von mir, sondern von Gott. Ich bin für dich. Ich will dich neu anfachen, du sollst wieder brennen. In Jesus ist es wirklich geschehen. Und es geschieht auch heute noch. Und so wie Jesus damals mit Menschen umgegangen ist, so wie er gehandelt hat, so handelt er auch heute noch. In dem Text, da wird ausgesagt, dass Jesus, oder man kann mal rauslesen, dass Jesus, dass dieser Knecht auf drei unterschiedliche Arten und Weisen handelt. Und ich habe die drei folgendermaßen bezeichnet. Er handelt verbündend, er handelt verbindend und er handelt verbindlich. Verbündend. Ja, er hat einen neuen Bund, eine komplett neue Ordnung aufgerichtet. Und die gilt auch für uns heute. Und diese neue Ordnung, das neue Recht, der neue Bund, dieses neue rechte Verhältnis, das heißt, du hast direkten, ungehinderten Zugang zu Gott. Und wenn du an mich glaubst, dann sind deine Sünden vergeben. Deine Vergangenheit, die zählt nicht mehr. Komplett neue Ordnung, neues Recht. Verschafft uns Recht da, wo wir im Unrecht sind. Das war verbündend, der neue Bund. Jetzt kommt verbindend. Genauso wie es von diesem Knecht hier ausgesagt wurde, dass er ganz behutsam vorgeht, dass er nicht groß rumbrüllt und rumtönt, dass er sich um die Geknickten und Erloschenen kümmert, nicht verletzt, sondern verbindet. Genauso erlebt man Jesus dauernd, wenn man mal die Bibel liest. Er hat zum Beispiel die ganz, ganz kleinen, unscheinbaren Anfänge des Glaubens, die hat er nicht irgendwie missachtet. Da war diese Ausländerin, die um Gesundheit für ihre Tochter bittet. Eine Fremde ohne jüdischen Hintergrund. Aber voller Zutrauen zu Jesus. Jesus hat ihren Glauben anerkannt. Da war diese Frau, die krank war, die nur den Saum seines Gewandes, seines Mantels berühren wollte, um geheilt zu werden. Wir heute würden wir sagen, diese Frau hatte ein magisches Denken. Wir würden sagen, Frau, du hast das nicht ganz kapiert. Jesus nennt ihren Glauben gut. Da ist dieser Mann, der nur stammeln kann, Herr, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Diesem Mensch hilft Jesus zu glauben und er heilt seinen Sohn. Da ist die Frau, die beim Ehebruch ergriffen wurde und die Menge, die will sie steinigen. Und Jesus, der rettet ihr das Leben. Das geknickte Rohr nicht zerbrechen, den glimmenden Docht nicht auslöschen, verbinden statt zerschlagen. Und drittens, verbindlich. Neues Recht schaffen und verbreiten, aber nicht nur so ein bisschen, sondern ganz beharrlich. Gott sagt hier über seinen Knecht, er wird nicht aufgeben. Er hat diesen Auftrag so verbindlich übernommen. Er wird von seiner Aufgabe nicht ablassen, bis sie erfüllt ist. Er wird sie bis aufs Äußerste durchziehen. Das hat Jesus gemacht. Er hat sich nicht einschüchtern lassen. Er ist seinen Weg gegangen bis zu seinem freiwilligen Tod am Kreuz. Bis er da wirklich diesen neuen Bund geschaffen hat. Bis er da diese neue Rechtsordnung aufgerichtet hat. Ja, Jesus hat das erfüllt. Es ist so in der Geschichte des Christentums, da war und ist es bis heute so, dass wir diesen jüdisch-eschatologischen Text christlich vereinnahmt haben. In dem Sinne, wunderschön, in Jesus ist das alles erledigt und in Erfüllung gegangen. Aber wenn wir uns diesen Text genau anschauen, wenn wir diesen Text anschauen, dann sehen wir doch, muss man ehrlicherweise feststellen, da fehlt noch was. Das ist noch nicht zu 100% erfüllt. Ich meine, es gibt doch noch Unrecht. Immerhin sind noch nicht alle Eingekerkerten befreit. Es passiert, dass geknickte Rohre brutal zerbrochen werden. Dass glimmende Dochte eiskalt ausgelöscht werden. Das ist heute Realität. Ich meine, wie sollen wir und wollen wir, wie können wir denn da sagen, es ist alles erfüllt? Ist doch einfach nicht so, da steht doch noch was aus. Was heißt das jetzt? Ist Jesus gescheitert? Hat er die Latte zu hoch gelegt, indem er sich mit dem Gottesknecht identifiziert hat? Oder indem er zumindest mit ihm identifiziert wurde? Jesus als Mensch wäre dann gescheitert, wenn er sich als göttliches Ein-Mann-Kommando verstanden hätte. Dann müsste man sagen, jawohl, ist gescheitert. Er konnte es nicht erfüllen. Ist er aber nicht. Er ist nie als Ein-Mann-Kommando angetreten. Das Erste, was Jesus macht, als er hier auf dieser Erde loslegt, ist, sich Jünger zu suchen. Sich Menschen zu suchen, die seine Mission teilen, die sich mit ihm auf den Weg machen, die mit ihm dabei sind, diese Verheißung weiter Realität werden zu lassen. Dass die Verheißung Wirklichkeit wird, alles umfassende Wirklichkeit. Und das ist die dritte Dimension dieses Gottesknechtsliedes. Hier geht es nicht nur um Kyros, hier geht es nicht nur um Jesus. Gott singt hier, im wahrsten Sinn des Wortes, ein Lied auf dich und mich. Und ich weiß, das ist eine gewagte Auslegung dieses Textes, ich glaube aber, dass sie legitim und angemessen ist. Denn wenn wir uns anschauen, wie Kyros seinen Knecht, wie Gott seinen Knecht vorstellt, dann sehen wir, eins weiter, er ist sein Erwählter, er ist sein Geliebter und er hat seinen Geist, er hat den Geist Gottes. Wenn man sich das anschaut, dann sieht man, das sind Stichworte, die werden nicht nur für einen König, die werden nicht nur für Jesus verwandt, sondern das sind exakt die Termini, mit denen wir im Wort Gottes als Nachfolger von Jesus beschrieben werden. Erwählt. Das ist ein Riesenthema in der Bibel. Nur ein Zitat dazu. Jesus selber sagt, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Jesus, derjenige, der selbst erwählt ist, was macht er? Er erwählt andere. Er erwählt uns. Wozu? Ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht, wie der Gottesknecht auch hingehen sollte bis an die Ende der Erde, damit ihr hingeht und viel Frucht bringt. Eure Erwählung, oder man könnte auch sagen, eure Berufung, die ist es nicht, berufen zu sein, sich einen Platz hinter der Himmelstür zu sichern, um sich es dort schön kuschelig zu machen. Nein, erwählt, um hinzugehen, um Frucht zu bringen, um etwas zu bewirken. Das zweite Stichwort, geliebt. Vielleicht fällt dir das schwer zu glauben. Ja, erwählt ja, bestimmt dazu, verdonnert dazu, etwas zu tun? Ja, kann ich glauben. Aber geliebt? Ich? Bin ich da viel zu schlecht für? Paulus, der schreibt im Brief an die Römer Folgendes. Wie sehr Gott uns liebt, das beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wenn er nichts von ihm wissen wollte. Da hat er sich schon zu 100% für uns eingesetzt. Da hat er alles gegeben, was er nur konnte. Warum? Einfach so. Weil er dich liebt. Weil er es so wollte. Erwählt und geliebt. Du und ich. Und dann ist da noch der Geist, den der Knecht Gottes empfangen soll. Und spätestens seit Pfingsten wissen wir, Gott schenkt diesen Geist nicht nur ein paar Auserwählten, nicht nur ein paar Superheiligen, nein, jeder kann erfüllt werden vom Geist Gottes. Im Titusbrief ist das so ausgedrückt, ihn, den Heiligen Geist, hat er in reichem Maße über uns ausgegossen durch Jesus Christus, unserem Retter. In reichem Maße, nicht nur ein bisschen oder nicht nur vereinzelt, sondern über uns ausgegossen. Ich fasse das zusammen. Genau wie der Gottesknecht sind wir erwählt, sind wir geliebt, sind wir begeistert. Und das, damit dieses wunderschöne Lied, dieses 2500 Jahre alte Lied, diese 2500 Jahre alte Prophezeiung, damit die allumfassend wirklich wird. Das ist der Grund, warum wir seit 2000 Jahren jedes Jahr einmal Advent feiern. Nicht nur, damit wir uns an eine Vergangenheit erinnern und sagen, ah ja, so war das also damals, schön und abgehakt. Nein, sondern es ist eine Erinnerung an die Vergangenheit, aber auch eine Erinnerung daran, dass wirklich noch was aussteht und dass wir an dem, was aussteht, beteiligt sind. Am Ende unseres Predigttextes, da sagt Gott, diese meine Ehre, die lasse ich mir von niemand nehmen. Meinen Ruhm überlasse ich nicht den Götzen. Was ich früher vorausgesagt habe, das ist eingetroffen. Jetzt kündige ich Neues an. Ich sage es euch im Voraus, noch ehe es eintrifft. Und was Gott hier macht, ist, er knüpft seine Ehre, die knüpft er an die Erfüllung dieser Verheißung. Er sagt, wenn das hier in Erfüllung geht, dann werden alle erkennen, dass ich Gott bin. Mit dieser Bestimmung, mit diesem Ziel hat der Kyros erwählt, geliebt und begeistert. Mit diesem Ziel hat er Jesus erwählt, geliebt und begeistert. Und dazu erwählt er uns, liebt er uns, begeistert er uns, damit alle erkennen, dass Gott Gott ist. Und ich finde das unvorstellbar. Die Ehre Gottes, ich sage es mal ganz überspitzt, die Ehre Gottes, die liegt in deiner und in meiner Hand. Ich habe in den letzten anderthalb Wochen extrem mit diesem Text gerungen, weil er zuerst mal für mich sperrig war. Sperrig, weil er so altbekannt ist. Und trotzdem war er sperrig. Aber dieser Text, der hat mich sowas von gepackt, so hat mich selten ein Text gepackt, als Gott mir das deutlich gemacht hat, dass Gott sich so klein macht und sein Schicksal mit mir verknüpft. Mein Leben kann dazu dienen, dass der allmächtige Gott groß rauskommt oder eben nicht. Das hat mich fasziniert, das begeistert mich. Aber dann, nach einer gewissen Zeit der Faszination, hat es mich doch auch ein bisschen verunsichert. Denn ich meine, wer bin ich denn? Wie sollten wir denn das Wirklichkeit werden lassen? Das Recht soll bis an die Enden der Erde. Die Unterdrückten, die sollen befreit werden. Die Schwachen sollen aufgerichtet werden. Den Mutlosen neue Hoffnung. Blinde sollen sehen, sowohl geistlich als auch körperlich. Gefangene sollen aus ihren Gefängnissen befreit werden. Gerechtigkeit, die soll universal, weltweit, selbst im tiefsten Winkel Afrikas, Indiens und Heidelbergs herrschen. Und zwar göttliche Gerechtigkeit. Das ist doch Überforderung pur. Das ist Überforderung für mich, für uns als Gemeinde und das ist Überforderung für die weltweite Kirche. Es ist Überforderung, wäre da nicht dieser Mittelteil des Gottes, dieses Liedes. Da sagt Gott nämlich Folgendes. Der Herr, der wahre und einzige Gott, der den Himmel geschaffen hat, der ihn wie ein Zelt ausgespannt hat. Er hat die Erde ausgebreitet und Pflanzen und Tiere auf ihr entstehen lassen. Er hat den Menschen auf der Erde Leben und Geist gegeben. Er ist es auch, dieser Gott, der gesagt hat, ich, der Herr, ich habe dich berufen, damit du meinen Auftrag ausführst. Ich stehe dir zur Seite und rüste dich aus. Der Gott, der alles geschaffen hat, der sagt, ich berufe dich. Ich stehe dir zur Seite und ich gebe dir alles, was du brauchst, um deinen Auftrag auszuführen, um deiner Berufung nachzukommen. Du musst es nicht aus eigener Kraft heraus tun. Du brauchst keine Angst haben. Ich gebe dir alles dafür, was du brauchst. Und jetzt geh los. Zum Abschluss dieser Predigt habe ich mir erlaubt, den Text aus Jesaja ein klein bisschen umzuformulieren. Umzuformulieren auf uns. Ich lade euch ein, es einfach zu genießen, euch zurückzulehnen und den Text auf euch wirken zu lassen. Das sagt Gott über dich und zu dir. Heute, am 27.11.2011, verkündige ich. Du bist mein Bevollmächtigter. Du bist der, hinter dem ich bedingungslos stehe. Ich habe dich erwählt. Ich liebe dich und ich schenke dir meinen Geist. Du wirst mein Recht bis ans Ende der Erde tragen. Du wirst das auf meine Art tun. Ohne großes Geschrei, ohne Druck und ohne Zwang. Die Zerbrochenen wirst du neu aufrichten, die Erloschenen neu anfangen. Diese Welt wartet auf dich, dass du ihnen meine alles umfassende Gegenwart nahe bringst. Dabei wirst du nicht müde oder mutlos werden, du wirst dabei selbst nicht ausbrennen. Denn ich, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen habe, ich habe dich erwählt. Und ich weiche dir nicht von der Seite. Ich behüte dich und gebe dir alles, was du brauchst, um diese Welt in Kontakt mit mir zu bringen, um Gerechtigkeit den Unterdrückten zu verschaffen, um zu heilen und zu helfen, wo Heilung und Hilfe nötig ist. Ich bin Gott und sonst keiner. Und wenn die Menschen dein Leben sehen, dann werden sie mich sehen. Das sage ich heute. Und dazu stehe ich. Bis in alle Ewigkeit. Bis ich wiederkomme. Und diese Welt schlussendlich allumfassend für alle Zeit mit mir versöhne. Und jetzt geh los. In die Adventszeit. Als Auserwählter. Als Geliebter. Als Begeisterter. Amen.